SRF 3.
Der Tamil Tigers-Prozess in Bellinzona. Die Verteidigung lässt kein gutes Haar an der Anklageschrift. Die Hitparade der Medienthemen, was MeToo, Meghan Markle und Donald Trump gemeinsam haben. Und das 50-Jahr-Jubiläum der 68er-Bewegung.
Tore haben eine unglaubliche Bedeutung. Jugendliche, die sich die Haare wachsen lassen, das waren Schlachten daheim, oder? Und, mit den Vätern. Oder? Also, das kann man sich heute eigentlich gar nicht vorstellen.
Betrachtungen eines 68ers mit etwas zeitlicher Distanz. Das ist Info 3 heute Abend. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka mag Geschichte sein, im Tessin ist er trotzdem top aktuell, denn vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona stehen seit heute 13 Personen, welche die Rebellenorganisation Tamil Tigers unterstützt haben sollen. Die Millionenbeträge beschafften sie laut Anklage auf illegale Weise. Es scheint aber fast, Anklage und Verteidigung würden auf unterschiedlichen Planeten leben. Die Verteidigung hat die Anklageschrift jedenfalls vernichtend kritisiert und zurückgewiesen. In diesem Ausmaß ist das ungewöhnlich. Tessin-Korrespondent Alexander Grass hat den ersten Prozesstag verfolgt. Frage an ihn, wie kommt es denn zu dieser Situation?
Ja, das war ein ganzer Bogen von Kritikpunkten, die da vorgetragen worden sind von der Verteidigung. Zuerst mal, es ist ein politischer Prozess, wurde da gesagt, fernab vom Krieg in Sri Lanka. Der Bundesrat müsse eigentlich entscheiden über die Frage, ob so ein Prozess aus Staatsräson eigentlich überhaupt durchgeführt werden könne in der Schweiz. Der Prozess solle ausgesetzt werden bis zu der Entscheidung der Landesregierung. Dann Verteidigerargumente waren ungleich lange Spieße, der Anklage und der Verteidigung, der Aktenberg, da soll ein Papierturm gewesen sein von der Höhe von 3250 Kilometern Papier. Das könne kein Verteidiger abarbeiten. Ungenaue Tatvorwürfe. Die Verteidigung konnte sich nicht einbringen bei Befragungen. Das waren so die Vorwürfe der Verteidigung, die sagt, diese Anklageschrift ist ein Fall für den Papierkorb.
Die Staatsanwältin wird also schon am ersten Prozesstag hart kritisiert. Wie stellt sie sich dazu?
Ja, sie sagt, diese Vorwürfe sind oft erhoben worden und auch sehr oft zurückgewiesen worden. Sie hat betont, hier geht es um Strafrecht, nicht um Politik. Es geht um Komplizenschaft zu Verbrechen in Sri Lanka und der Tatort, das sei eben die Schweiz gewesen. Diese Anklageschrift in ihrer Form, in ihrem Umfang auch, das entspreche dem Standard in solchen komplexen, großen Fällen. Dieses Vorgehen sei geprüft worden und für gut befunden worden im Bundesamt für Justiz. Sie ist zuversichtlich, dass diese Anklage hält.
Wir werden noch von diesem Prozess hören. Vielen Dank fürs Erste, Alexander Grass. Und damit zu Pascal Schmitz und den Nachrichten und zu einem Stellenabbau in der Medienbranche.
Die schweizerische Depeschenagentur SDA streicht bis zu 40 ihrer 180 Arbeitsstellen. Die Stellen werden innerhalb der nächsten 2 Jahre abgebaut, wie die Geschäftsleitung der Nationalen Nachrichtenagentur der Schweiz mitteilt. Grund für den Stellenabbau sei eine umfassende Reorganisation des Unternehmens. So sollen etwa die In- und Auslandredaktion zusammengelegt werden. Wegen des, Zitat, großen Preisdrucks rechnet die SDA mit einem Umsatzrückgang von 9,6%. Ein Sozialplan solle den Stellenabbau abfedern, so die SDA weiter. Nach dem Rücktritt ihres Vertrauten Damien Green wegen eines Pornoskandals hat die britische Premierministerin Theresa May Justizminister David Lidington zum neuen Kabinettschef ernannt. Zudem ist der britische Nordirlandminister James Brokenshire zurückgetreten. Er macht gesundheitliche Gründe für seinen Rücktritt verantwortlich. Brokenshire hatte im Auftrag der britischen Regierung vergeblich versucht, die protestantische DUP und die katholische Sinn Féin-Partei in Nordirland zu einer neuen Koalition zu bewegen. In der Türkei soll auch weiterhin der Ausnahmezustand gelten. Das türkische Kabinett will die Maßnahme erneut um 3 Monate verlängern, wie der stellvertretende Ministerpräsident erklärte. Der Verlängerung muss noch das türkische Parlament zustimmen. Dort hat die Partei von Staatspräsident Erdogan die Mehrheit. Der Ausnahmezustand gilt in der Türkei seit dem Putschversuch im Sommer 2016. Er ermöglicht Staatspräsident Erdogan, Notstandsdekrete zu erlassen. Diese Verordnungen sind vor dem Verfassungsgericht nicht anfechtbar. In Deutschland ist das Auto eines deutsch-türkischen Fußballprofis auf der Autobahn beschossen worden. Eine Kugel traf ein Fenster, verletzt wurde aber niemand. Der Fußballer Deniz Naki gilt als Kritiker der türkischen Regierung und er selbst spricht von einem versuchten Mordanschlag. In der Türkei sei er eine laufende Zielscheibe, weil er sich pro-kurdisch äußere. 2017 wurde Naki von einem türkischen Gericht wegen angeblicher Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass auf ihn mehrere Schüsse abgegeben wurden. Man habe Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt werde in alle Richtungen, eine politisch motivierte Tat sei nicht auszuschließen. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.548 Punkten, minus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 16,96 gehandelt, der Dollar zu 97,66 Rappen. Das Wetter im Norden ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Morgen kommt stellenweise Regen auf. Im Wallis und im Tessin fällt zeitweise Regen und oberhalb von 1100 bis 1600 Metern Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad. In den Alpentälern wird es mit kräftigem Föhn 12 bis 17 Grad mild.
Danke, Pascal Schmitz. Jetzt schauen wir noch auf die Straße. Eine dringende Verkehrsmeldung von 17.06 Uhr betrifft die Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen Wankdorf und Neufeld. Da gibt es Stau nach einem Unfall auf der rechten Spur.
Info 3 Abend.
Welche Artikel klicken wir an, wenn wir im Internet News konsumieren? Das ermittelt die New Yorker Firma ChargeBeat. Für das Jahr 2017 hat sie eine Rangliste der gefragtesten Themen erstellt. Und es zeigt sich, viele relevante Ereignisse bringen kaum Quote. Garant für viele Klicks ist hingegen der amtierende US-Präsident. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Trump, Trump und nochmals Trump. Von der Amtseinsetzung bis zu den Reiseverboten für Muslime, von der Russland-Affäre bis zu den Drohungen an Nordkorea, Tweet für Tweet, Entscheidung für Entscheidung. Was immer der US-Präsident sagte, tat oder bloß behauptete zu tun, Milliarden von Menschen nahmen Anteil. 800.000 Informationswebseiten in 50 Ländern haben die Datensucher ausgewertet. Die Hälfte aus englischsprachigen Staaten, ein Viertel aus Europa, die übrigen aus dem Rest der Welt. Das Übergewicht angelsächsischer Länder erklärt zwar einen Teil der Dominanz der Trump-Berichterstattung, doch das Phänomen fasziniert offenkundig weit darüber hinaus. Die Zahlen zeigen auch, die internationale Aufmerksamkeit wird de facto äußerst stark von großen amerikanischen und britischen Leitmedien gesteuert. Das dürfte sich weiter akzentuieren, denn fast weltweit werden Redaktionen personell ausgedünnt und Eigenleistungen und Recherchen eingespart. Klar wird auch, ob schon in manchen Redaktionen über zu viel Trump geklagt und weniger Trump versprochen wird, solange die Nutzungsquoten der Maßstab sind, und das sind sie nun mal bei den meisten Medien, wird nichts die von Trump ausgelöste Artikelflut stoppen. Auffallend ist, welch vergleichsweise geringe Beachtung andere politische Großereignisse erreichten. Die Deutschlandwahl, die französische Präsidentschaftswahl oder der Verlust der Mehrheit durch die britische Premierministerin Theresa May erreichten keine 10% der Trump-Quoten. Bloß knapp erkennbar in den Tabellen von ChartBeat ist die Wiederwahl von Regierungschef Shinzo Abe in Japan. Praktisch gar nicht jedoch die umstrittene Präsidentschaftswahl in Kenia. Immerhin deutlich besser schnitt die Brexit-Berichterstattung ab und vor allem Ende Jahr der Unabhängigkeitsstreit in Katalonien. Großthemen waren außerdem der Krieg in Syrien, jener im Jemen und der Streit mit Nordkorea. Auch da gab es aber die markantesten Spitzen, wenn sich Donald Trump einmischte. Mit einer Bombe gegen die syrische Armee, nachdem diese Giftgas eingesetzt hatte, oder mit Drohungen gegen das Regime in Pyongyang. Unter den Naturkatastrophen schwang der Hurrikan Irma in Florida weit oben aus, allerdings nur ganz kurze Zeit. Nummer 2, das Inferno im Londoner Grenfell Tower. Opferreiche Erdbeben im Iran oder Mexiko fanden medial kaum statt, beziehungsweise Berichte darüber fanden kaum Publikum. Ganz anders sind es die Massenschießerei in Las Vegas. Sie erregte global gar weitaus mehr Aufmerksamkeit als sämtliche Terrorattentate. Und schließlich, Medien und ihr Publikum gieren nach Skandalen. Jener um Hollywood-Produzent Harvey Weinsteins Angriffe auf Frauen war mit riesigem Abstand die Nummer 1. Und die gute alte Love Story ist kein Auslaufmodell. Prinz Harry und Meghan Markle lieferten auf diesem Feld die Wohlfühlgeschichte des Jahres.
Info 3 Abend.
Vor 50 Jahren war in der Schweiz Jimi Hendrix statt Bach, Kommune statt Kinderzimmer und lange Haare statt strenger Frise. Die Jahreszahl 1968, 50 Jahre her, sie steht für die Revolte der westlichen Jugend. Das Historische Museum in Bern widmet 1968 diesen Winter eine Ausstellung. Raphael von Matt hat sie mit Benedikt Weibel besucht. Der ehemalige SBB-Chef war damals selber mittendrin und hat ein Buch über das Jahr der Träume geschrieben.
One time I was drunk.
Les Sauterelles, die Ausstellung 1968 Schweiz, empfängt die Besucher mit Schweizer Musik aus den 60er Jahren und mit psychedelischen Farbmustern. Gleich zu Beginn ist man also mittendrin in dieser Zeit des Umbruchs. Die Musik weckt auch bei Benedikt Weibel Erinnerungen, als wir eintreten und im nächsten Raum die Rolling Stones hören.
Ja, also wenn ich jetzt das höre, das ist... Ja, das ist jetzt über 50 Jahre und da weisst du einfach, wo du bist, oder? Das ist einfach noch heute ein unglaublicher Sound, oder?
Weibel wippt mit dem Kopf. Er ist gleich wieder 20 Jahre alt, zurück im beschaulichen Solothurn, wo er aufgewachsen ist. Die Beatwelle hatte ihn voll erfasst. Die neue Musik der Stones, der Beatles, von Bob Dylan. Natürlich ließ sich auch Weibel damals die Haare wachsen, was zu Hause ein Riesenthema war.
Ja, ich habe die Auseinandersetzung mit dem Vater. Der war in einer Verlagsunternehmung und ich habe dort jeden zweiten Sonntag den Sport redigiert. Und dann hat er mir gesagt, wenn du das Tor nicht abhaust, gehst du nicht mehr in den Betrieb. Und ich habe sie nicht abgehauen und ich bin gleich noch im Betrieb. Also das waren so die Auseinandersetzungen, die man hatte.
Regeln durchbrechen in einer rigiden Zeit, das war für die Jungen damals das grosse Thema. Bald schon lebte Weibel nicht mehr zu Hause, sondern in einer Wohngemeinschaft. Neue Wohnformen gehörten auch zur 68er-Bewegung. Beim gemeinsamen Abendessen wurde auch viel politisiert.
Man hat Hoffnung gehabt. Ich glaube, man hat echt Hoffnung gehabt. Man kann die Welt wesentlich besser machen, wenn man bestehende Systeme ablösen oder grundsätzlich verändern kann.
Für ihre Überzeugungen gingen die Jungen 1968 auch auf die Straße. In Bern etwa demonstrierten sie gegen den Vietnamkrieg. In Zürich forderten sie ein autonomes Jugendzentrum. Zur Revolution, wie sie viele damals wollten, kam es nicht. Doch die 68er hätten es geschafft, festgefahrene Strukturen und Hierarchien zu durchbrechen, sagt Benedikt Weibel, heute 71 Jahre alt.
Gut, also sicher ist der Umgang mit Autoritäten, das ist ja völlig anders, als man es denkt hat.
Weibel selbst stieg aus der Jugendbewegung aus und ging zur SBB. Er wurde vom Träumer zum Pragmatiker. Nach einem langen Berufsleben blickt er heute zufrieden auf seine Jugend zurück.
Wenn ich jetzt zurückdenke, oder, muss ich sagen, ich hatte die unglaubliche Chance gehabt, genau in diesem Jahrzehnt jung zu sein, wo sicher das sorgloseste Jahrzehnt ist in der Geschichte.
Ja, 1968, das ist jetzt 50 Jahre her. Und das war der Beitrag von Raphael von Matt. Schlagzeilen und was dahinter steckt, das gibt es kompakt im Info 3. Im Studio heute waren Dominik Olli und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.